RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Morgen. Frankreich hat sich nach Gesprächen in Paris über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zufrieden gezeigt. Vertreter mehrerer europäischer Länder sowie der USA haben daran teilgenommen. Es habe einen exzellenten Austausch gegeben, hieß es von der französischen Regierung. Französischen Angaben zufolge war es das erste Mal, dass Ukrainer, Europäer und Amerikaner gemeinsam für Gespräche über einen Frieden in der Ukraine zusammenkamen. Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich bei Präsident Macron für dessen Bemühungen. Nächste Woche soll in London weiter über ein mögliches Friedensabkommen gesprochen werden. US-Präsident Trump strebt im Zollstreit mit der EU eine Einigung an. Er sei davon überzeugt, dass es zu 100% eine Lösung geben werde, sagte Trump bei einem Treffen mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Nach Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten hatte Trump einen Teil seines Zollpakets für vorerst 90 Tage ausgesetzt. Auch die EU verzichtet im Gegenzug auf Gegenzölle. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr demnächst verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte.
Bei einem Seilbahnunglück in Italien in der Nähe von Neapel sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht stürzte eine Gondel ab, nachdem ein Kabel gerissen war. Aus anderen Kabinen der Bahn seien mehr als 12 weitere Fahrgäste mit Seilen gerettet worden. Die Seilbahn führt auf den Berg Monte Faito. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend gegen die Kölner Haie mit 5:1 gewonnen. Und in der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Viertelfinal-Rückspiel mit 0:1. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Durch die Niederlage der Frankfurter ist kein deutsches Team mehr in den europäischen Wettbewerben vertreten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wolkig, im Osten zum Teil auch klar, meist trocken, 15 bis 9 Grad. Am Tage sonnig, ab dem Mittag dann Schauer, 12 bis 20 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Hier noch einmal die Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer. Auf der A28 Leer-Oldenburg zwischen Vilsum und Westerstede-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A28 Leer-Oldenburg zwischen Vilsum und Westerstede-West ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Dagegen die Entwarnung auf der A8 Stuttgart-Karlsruhe. Kein Falschfahrer mehr zwischen Heimsheim und Pforzheim-West. Eine Gefahreninformation für Nordrhein-Westfalen. In Werne kommt es durch einen Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab. Die A4 Kirchheimer Dreieck Richtung Erfurt ist zwischen Waltershausen und Wandersleben nach einem Unfall gesperrt. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Bautzen Ost und Kodersdorf 8 Kilometer Stau. Die A14 Leipzig Richtung Nossen ist zwischen Nossen Nord und Ost wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt, dadurch staut es sich hier. A15 Cottbus Richtung Breslau zwischen Cottbus West und Roggosen 9 Kilometer Stau. Die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken ist in Höhe Duisburg-Warnheimer Ort nach einem Unfall gesperrt. Und die A458 Langgöns Richtung Gießener Nordkreuz ist zwischen dem Dreieck Bergwerkswald und Gießen-Schiffenberger Tal nach einem Unfall gesperrt. Davos geht Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Hallo. US-Präsident Trump wendet sich von Europa, von der EU ab. Von Staaten, mit denen die USA seit Jahrzehnten eng verbunden waren. Für Trump sind die Freunde aber offenbar vor allem skrupellos, weil sie mehr in die USA exportieren würden, als sie dort kauften. Die Konsequenz: enorme Zölle bzw. Zollandrohungen. Verhandlungen mit der US-Administration haben bisher nichts bewirkt. Aber es gibt da ja eine europäische Regierungschefin, die gut mit dem US-Präsidenten kann, die Italienerin Giorgia Meloni. Sie ist jetzt nach Washington gereist und hat mit Trump gesprochen. Bahnt sich da ein Weg der Entspannung an? Carsten Kühntop berichtet.
Die Optik stimmte. US-Präsident Trump fühlte sich in Gegenwart der italienischen Regierungschefin Meloni sichtlich wohl. Ich mag sie sehr, sagte Trump. Sie sei eine großartige Ministerpräsidentin und mache einen fantastischen Job. Und auch Meloni wirkte relaxed. Als Trump ihr scherzhaft ins Wort fiel, parierte sie das ebenso gut gelaunt. Sie glaube an die Geschlossenheit des Westens, sagte Meloni, ein Versuch, Europa und Amerika als natürliche Verbündete in der westlichen Zivilisation darzustellen.
I think simply we have to talk.
She believes in the best middle way. To grow together. That's why I'm here.
Gewiss glaube sie auch an ihn, den Präsidenten, warf Trump ein. Das auch, antwortete Meloni lächelnd. Man müsse einfach miteinander reden, sagte die Regierungschefin, um so einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Damit meinte sie eine Übereinkunft zwischen den USA und der Europäischen Union, um den Handelsstreit beizulegen. Trump stimmte zu.
Oh, there'll be a trade deal, 100%. Of course there'll be a trade deal, very much. They want to make one very... Very much, and I fully expect it, but it'll be a fair deal.
Selbstverständlich werde es solch ein Handelsabkommen mit den Europäern geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein, da sei er sich zu 100% sicher. Diese Pause endet am 8. Juli. Ohnehin sei es nicht schwierig, Handelsdeals zu schließen, so der Präsident. Grundsätzlich habe er damit aber keine Eile. Schließlich nehmen die USA derzeit viel Geld mit den Zöllen ein. Sie müssen verstehen, derzeit kriegen wir 25% auf Autos, 25% auf Stahl, 25% auf Aluminium und wir kriegen einen Mindestsatz von 10%. Den haben wir gesenkt, weil es richtig war, ihn zu senken, bevor wir beschließen, wo der Satz am Schluss stehen soll. Und wir nehmen viel Geld ein, was vorher nie der Fall war. Unter Biden haben wir bei den Handelsbeziehungen ein Vermögen verloren. Einmal mehr wiederholte Trump seine altbekannten Beschwerden. So habe praktisch jedes Land der Welt die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit abgezockt. Doch damit sei nun Schluss. Seinen früher geäußerten Vorwurf, dass die EU deswegen gegründet worden sei, um die USA über den Tisch zu ziehen, wiederholte er aber nicht. Erneut wurden die Widersprüche in Trumps Zollpolitik deutlich. Einerseits sollen die Einfuhrsteuern die industrielle Produktion nach Amerika zurückbringen und sie sollen gigantisch hohe Haushaltseinnahmen generieren. Andererseits will Trump Deals abschließen, für die er die Zölle dann aber wegzuverhandeln oder zumindest deutlich zu senken hätte. Ob Giorgia Meloni nach dem Treffen im Weißen Haus etwas besser verstanden hat, was genau Trump von der EU will, Einsichten, die sie dann nach Brüssel melden könnte, das ist nicht klar. Wie zuvor schon andere Gäste im Oval Office versuchte auch sie, Trump ein wenig zu schmeicheln. Sie lud ihn nach Italien ein und versprach, dass ihr Land mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Italiens Premierministerin Meloni war bei US-Präsident Trump und das war ein Bericht von unserem Korrespondenten Carsten Kühntop. Es gibt ja eigentlich kaum ein Land auf der Welt, das US-Präsident Trump nicht mit Zöllen belegt hat. Bisher wenig im Fokus standen dabei die Maghreb-Staaten. Das sind Tunesien, Algerien und Marokko. Die Zusatzzölle für US-Exporte aus diesen Staaten sollen zwischen 10% und 30% liegen. Zwar sind sie jetzt erstmal für 90 Tage ausgesetzt, aber die Unsicherheit ist auch in dieser Region groß. Stefan Ehlert über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Nordafrika.
Algerien liefert Agrarprodukte und Textilien in die USA. Tunesien liefert Olivenöl, Textilien und Autoteile. Beide Länder exportieren mehr in die USA, als sie von dort beziehen. Wohl auch deswegen wurden sie zunächst mit hohen Zöllen von 30% und 28% belegt. Auch Marokko, ein enger Partner der USA, wurde mit dem pauschalen Satz von 10% Strafzöllen bedacht. Obwohl Marokko als einziges afrikanisches Land ein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen hat. Logisch sei das alles nicht, sagt der marokkanische Analyst Ali Mutaib. Schon allein deswegen, weil Marokko anders als Tunesien und Algerien weitaus mehr Güter aus den USA beziehe als umgekehrt. Es ist sehr schwer, Vorhersagen zu machen, weil wir nicht wissen, wie Donald Trump entscheidet. Beruhigt er sich wieder, wird der Streit mit China beigelegt. Generell liegt der Anteil der USA im Außenhandel der Maghreb-Staaten bei nur wenigen Prozenten. Die direkten Auswirkungen der Trumpschen Zölle auf die Volkswirtschaften Tunesiens, Algeriens oder Marokkos wären also überschaubar. Dennoch gibt es aus Sicht von Ali Mutaib Grund zur Sorge, wenn nämlich Europa in eine Krise rutschen würde. Wichtigster Wirtschaftspartner Marokkos ist die Europäische Union. Wenn Europa leidet, ist auch Marokko betroffen. Auch Mutaibs Kollege, der Politikprofessor Rachid Tuchdu von der Fachhochschule für angewandte Wirtschaftswissenschaften in Rabat, fürchtet die Auswirkungen einer europäischen Wirtschaftskrise auf sein Land. Kleine Länder wie Marokko leiden mehr. Dann kommen keine Touristen mehr. Dazu kommen die Überweisungen der Migranten nach Hause. Das sind die wichtigsten Devisenquellen. Weniger pessimistisch ist der Wirtschaftskorrespondent der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft in Casablanca, Ulrich Uhmann. Erstens würden die US-Zölle erfahrungsgemäß nur selten für lange Zeit erhoben. Und zweitens sei zumindest Marokko mit einem Strafzoll von nur 10% privilegiert.
Insofern würden sich die Bedingungen für Marokko in diesem Gesamtbild, in diesem sich verschlechternden Gesamtbild für die Weltwirtschaft relativ weniger verschlechtern als für andere.
Uhmann fürchtet weder negative Folgen für den Tourismus in Marokko noch einen Einbruch bei den Investitionen.
Wenn wir jetzt an die Volksrepublik China denken, die chinesische Wirtschaft investiert stark nach Marokko. Warum? Einmal natürlich wegen der günstigen Lohnkosten und der sehr gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur, aber auch, weil Marokko eben über ein Freihandelsabkommen sowohl mit der EU als auch mit den USA als auch mit einer Reihe von afrikanischen Staaten verfügt.
Ohnehin gibt es einen Investitionsboom in Marokko, weil sich das Land als Mitausrichter auf die Fußball-WM 2030 vorbereitet. Auch die Tech-Branche setzt deshalb auf gute Geschäfte in Marokko. Auf Afrikas nach eigenem Bekunden größter Start-up-Messe der JITEX Africa in Marrakesch gaben sich die Aussteller in dieser Woche betont gelassen angesichts der Trumpschen Zolleskapaden. Die Karten würden neu gemischt und es sei mit Überraschungen zu rechnen, meint die Marokkanerin Sarah Blues. Sie arbeitet für einen französisch-marokkanischen Softwareentwickler und glaubt, dass sich die USA mit den Strafzöllen nur selbst schadeten.
Nach einem Bericht der New York Times wollte Israel iranische Atomanlagen angreifen. Aber dafür hätte das Land die Rückendeckung der USA gebraucht und die haben Israel offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. US-Präsident Trump wollte erstmal mit dem Iran verhandeln und die Gespräche dazu laufen zurzeit ja noch. Trotzdem scheinen die Angriffspläne nicht hinfällig zu sein. Julio Segador über die Linie der israelischen Regierung in der Iran-Frage.
Für Israel steht fest, Frieden im Nahen Osten kann es nur geben, wenn der Iran entscheidend geschwächt wird, wenn das Mullah-Regime als regionale Macht mit Einfluss auf Terrorgruppen und Milizen an Einfluss verliert. Und in der israelischen Regierung scheint man daher zu dem Schluss gekommen zu sein, dass ein Angriff auf den Iran, vor allem auf dessen Atomanlagen, die beste Garantie wäre, um den schiitischen Erzfeind in Schach zu halten. Wie ein Bericht in der New York Times nun offenlegt, soll Israel einen derartigen Angriff auf den Iran schon im Mai geplant haben. Bei seinem jüngsten Besuch in Washington soll Israels Premier Benjamin Netanyahu versucht haben, US-Präsident Donald Trump von der Offensive gegen den Iran zu überzeugen. Doch wie Trump nun in einem Radiointerview verriet, will er zunächst noch einmal der Diplomatie eine letzte Chance geben. Wenn wir das Problem ohne das lösen können, was die Israelis sagen oder vorschlagen, wäre das schön. Wir werden sehen, was passiert. Es wird so oder so eine Lösung geben. Klar ist, der Iran darf keine Atomwaffen besitzen. Das ist das Wichtigste. Netanyahu konnte Trump von einem gezielten gemeinsamen Militärschlag offensichtlich nicht überzeugen. Seine Meinung geändert hat Israels Premier aber nicht. Bei einem Truppenbesuch im Norden Gazas hält Netanyahu ein Papier in die Kameras. Das hier ist der Post des iranischen Tyrannen Ayatollah Khamenei, der heute veröffentlicht wurde. Darin erklärt er, warum Israel zerstört werden muss. Er tat dies während der Verhandlungen mit den Amerikanern. Wir kämpfen um unsere Existenz, wir kämpfen um unsere Zukunft. Vor allem Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner drängen darauf, den Iran zeitnah anzugreifen. Bei dem Vergeltungsschlag Ende Oktober konnte das israelische Militär iranische Raketenfabriken und wichtige Stellungen der Luftabwehr ausschalten. Seither herrscht das Gefühl vor, den Iran gerade jetzt entscheidend schwächen zu können. Doch klar ist auch, allein kann Israel nicht gegen den Iran militärisch vorgehen. Zu groß wäre die Gefahr, einen regionalen Krieg zu entfesseln, der auch in Israel möglicherweise zu großen Verlusten führen würde. Man braucht die USA, macht der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot deutlich. Ein Angriff im Iran ist nicht mit einem Angriff im Gazastreifen oder im Libanon zu vergleichen. Das ist eine enorme Operation mit regionalen und globalen Folgen, die mit einem unglaublichen Aufwand verbunden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es die Amerikaner sind, die Weltmacht Nummer eins, die eine solche Operation anführen.
Die ARD-Infonacht.
Um jetzt 1.16 Uhr. Unerwünscht und extremistisch. So bezeichnet die russische Regierung die Arbeit von zwei deutschen Wissenschaftsorganisationen, nämlich der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Welche Folgen das hat, das berichtet jetzt Thorsten Mandalka aus Berlin.
In Moskau als extremistisch eingestuft zu werden, das ist für Osteuropaforscher eine ernste Angelegenheit. Genau das ist der traditionsreichen Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde passiert, einem Netzwerk von rund 1000 Wissenschaftlern. Generalsekretärin Gabriele Freitag hat davon im letzten Sommer eher zufällig aus dem Internet erfahren. Eine offizielle Mitteilung gab es nicht. Seitdem hat es bereits zwei Hackerangriffe auf die DGO gegeben.
Wir gehen davon aus, dass es sich um Hackerangriffe aus dem Umfeld russischer Dienste handelt. Das wurde uns auch von Experten so bestätigt.
Das Auswärtige Amt hat die russische Seite inzwischen aufgefordert, die Kriminalisierung wissenschaftlicher Arbeit einzustellen. Deswegen wurde Ende März auch der russische Botschafter zu einem, Zitat, dringenden Gespräch ins Ministerium gebeten. Die Folgen der Extremismus-Einstufung sind für die Wissenschaftler und ihre Kooperationspartner immens. Es drohen Haftstrafen bis zu 12 Jahren.
Ich würde auf keinen Fall jetzt in Richtung Russland, Belarus, vielleicht aber auch Kasachstan, Georgien oder in andere Länder reisen, bei denen ich damit rechnen muss, dass beispielsweise Auslieferungsabkommen oder eben eine geheimdienstliche Zusammenarbeit mit Russland stattfindet. Das ist wirklich gefährlich,
sagt die Ukraine-Forscherin Susan Worschech. Sie arbeitet an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder und ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Osteuropakunde. Auch die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP, ist Mitte März in den Fokus russischer Behörden geraten. Sie wurde zwar nicht als extremistisch eingestuft, gilt aber als unerwünscht. Damit verbunden sind Geld- oder Haftstrafen bis zu 6 Jahren. Das alles, so DGAP-Direktor Thomas Kleine-Brockhoff, richtet sich vor allem nach innen und gegen die russischen Kooperationspartner.
Wir sind noch nicht gänzlich in einer völlig geschlossenen Gesellschaft, aber die Korridore werden doch sehr eng und sind schon sehr eng und sind für russische Staatsbürger noch viel enger.
Die Vorgehensweise Moskaus gegen die Wissenschaft erinnert an eine dunkle russische Zeit, meint der Osteuropa-Historiker Jan-Klaas Behrens.
Das ist im Prinzip eine Situation wie in den 30er Jahren unter Stalin oder so. Wir haben sowas 50, 60 Jahre nicht gehabt in der Osteuropa-Forschung, was wir jetzt haben. Und das muss man sich schon auch noch mal vor Augen führen.
Für deutliche Aussagen wie diese erhielt Behrens, auch er lehrt an der Viadrina in Frankfurt-Oder, Ende vergangenen Jahres eine briefliche Morddrohung. Die Urheber sind bis heute nicht ermittelt. Seine Kollegin Susan Worschech hat inzwischen sogar eine Dienstreise nach New York abgesagt. Sie befürchtet einen geheimdienstlichen Informationsaustausch der US-Amerikaner mit Russland.
Fakt ist, dass es in den letzten Wochen durchaus Fälle gab von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in den USA für kurze oder längere Zeit bei der Ein- oder Ausreise festgesetzt wurden.
So etwas, sagt Dr. Worschech, brauche sie im Moment nicht.
Zwei Jobs sind einer zu viel für Brandenburgs Finanzminister und BSW-Landesvorsitzenden Robert Krumbach. Sein Amt als BSW-Landeschef will er bald abgeben, um die Belastung zu reduzieren. Nico Hecht mit den Hintergründen.
Parteivorsitz und Ministeramt für Robert Krumbach, den BSW-Chef in Brandenburg und Finanzminister sowie Vizeministerpräsident, zu viel. Bei der Haushaltsaufstellung sei er um 6 ins Büro und oft erst um 23 Uhr wieder raus. Da bleibe nicht genug Zeit für die Partei.
Wir sind eine sehr junge Partei, die braucht es, dass sich auch jemand ganztags darum kümmert, die Partei aufzubauen, neue Mitglieder aufzunehmen, Strukturen zu schaffen. Und ich alleine schaffe das einfach nicht.
Mit der BSW-Bundesspitze habe er das nicht abgesprochen. Die hatte zuletzt die Finanzministerin in Thüringen, die dortige BSW-Chefin Katja Wolf, gedrängt, den Parteivorsitz abzugeben, weil man sich insgesamt im BSW auf eine Trennung von Partei und Regierungsamt geeinigt hätte. Krumbach aber beteuert, bei ihm habe es so einen Druck aus Berlin nicht gegeben.
Wir haben über diese Frage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Es ist einfach eine Frage, die aus der Arbeitsbelastung resultiert.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich ausdrücklich den BSW-Chef auch als Minister gewünscht, war der Ausdruck. In Brandenburg sei das auch üblich, meint auch der CDU-Landeschef Jan Redmann.
Es geht einfach darum, auch Fäden zusammenlaufen zu lassen, um sich gemeinsam auch aufzustellen, die Ziele miteinander zu definieren und dann noch durchsetzen zu können.
Die Koalition würde der Rückzug von Krumbach als Vorsitzender also schwächen, so Redmann. Dass hier sogar mehr Beinfreiheit für einen Parteivorsitzenden geschaffen würde, der zwangloser die Landesregierung kritisieren könnte als einer, der noch als Minister dieser selber angehöre, sei aber kein Beweggrund gewesen, so Krumbach.
Ach, es hat überhaupt nichts mit Beinfreiheit zu tun. Auch eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, der nicht in der Regierung ist, trägt immer noch Verantwortung dafür, dass wir uns mit der SPD in einer gut funktionierenden Koalition befinden. Und natürlich muss das weitergehen.
Innerhalb des BSW werde Krumbachs Position aber sicher geschwächt, so CDU-Chef Redmann. Und das würde auch ein Minus für die Stabilität der Koalition bedeuten. Denn dafür bräuchte es ja nicht nur die Minister.
Es kommt natürlich auch auf die Mehrheiten im Landtag an. Und wenn es da einen Auseinanderdriften gibt zwischen den Mitgliedern der Regierung einerseits und denen, die im Landtag sitzen, andererseits, ist das sicherlich kein Stabilitätsfaktor für diese Landesregierung.
Beim Koalitionspartner SPD lässt man sich die Sorgen jedenfalls nicht anmerken. Der Generalsekretär Kurt Fischer teilt schriftlich mit, er habe Respekt vor der Entscheidung Krumbachs. Und er sei sich sicher, dass der Finanzminister auch weiter ein Stabilitätsanker der gemeinsamen Koalition sein werde.
Der Stichtag.
Wir sind Papst. So jubelte die Bild-Zeitung in dicken Buchstaben auf der Titelseite, als der deutsche Kardinal Josef Ratzinger Papst wurde. Papst Benedikt XVI. Heute vor 20 Jahren begann in der Sixtinischen Kapelle in Rom das Wahlverfahren. Fabian Metzner blickt zurück.
26 Stunden lang sitzen 115 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle im Petersdom in Rom und wählen einen neuen Papst. Es ist die kürzeste Konklave in der Geschichte der katholischen Kirche und so steigt am zweiten Tag weißer Rauch aus dem Schornstein der Kapelle. 300.000 Menschen haben sich auf dem Petersplatz versammelt, dann tritt der chilenische Kardinal Medina Esteves vor die Menge.
Habemus Papam! Dominum Josephum, Kardinalem Ratzinger.
Wir sind Papst, titelt die Bild-Zeitung am Tag nach der Wahl. Und die Menschen in Deutschland sind stolz darauf. Vor allem in der Heimatstadt von Josef Ratzinger, Pendling in Bayern.
Ich hab's zwar vermutet, aber momentan bin ich sprachlos. Wenn ich es auf ganz bayerisch sagen darf, ich habe mir jetzt einen Weizen eingeschenkt. Zur Beruhigung.
Hinter den alten Mauern der Sixtinischen Kapelle soll ein echter Krimi abgelaufen sein. Neben Ratzinger wollen auch zwei italienische Kardinäle und der Argentinier Bergoglio Papst werden. Wobei der deutsche Kardinal nur die geringsten Chancen hat. Ratzinger ist kein Liberaler, sondern ein sehr frommer Gelehrter Gottes. So beschreibt er sich selbst. Das kommt nicht bei allen Kardinälen gut an und deshalb hat es vier Wahlgänge gebraucht, bis sich Ratzinger durchsetzen konnte. Der neue Papst tritt vor die Menge.
Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II,
nach dem großen Papst Johannes Paul II.
I signori cardinali hanno eletto me.
Acht Jahre lang führt Papst Benedikt die katholische Kirche an. Große Umbrüche oder Reformen gibt es dabei nicht. Denn dem deutschen Papst fehlt es an Führungskraft, so die Meinung vom Vatikan-Experten Marco Politti.
Man hat das Gefühl, hier in Rom in einer Sackgasse zu sein, denn es gibt einen Reformstau und auch das Ansehen des Heiligen Stuhles ist gesunken. Papst Benedikt ist eben mehr konzentriert auf seine Produktion von Büchern oder auf seine theologische Arbeit, aber er hat nicht das Fingerspitzengefühl für die Rolle eines kirchlichen und geopolitischen Leaders.
2013 dann der Paukenschlag. Papst Benedikt tritt überraschend zurück, entgegen dem umgeschriebenen Gesetz der katholischen Kirche. Päpste treten nicht zurück, sie sterben im Amt.
Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben.
Sein Nachfolger ist der Argentinier Bergoglio, Papst Franziskus, der schon damals fast Papst geworden wäre bei der Konklave 2005, die heute vor 20 Jahren begann.
Der Stichtag von Fabian Metzner.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Michael Augustin. Europa-League-Sieger 2022, Eintracht Frankfurt. Das wird in diesem Jahr nichts mehr. Die Frankfurter sind aus der Europa League ausgeschieden. Sie haben im Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 verloren. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Aus Frankfurt Mathis Hohm.
Der Beutezug von Eintracht Frankfurt durch die Fußball-Europa League endet jäh im Viertelfinal-Rückspiel. Verliert die Frankfurter Eintracht mit 0:1 gegen Tottenham. Kawa Santos, der Keeper von Eintracht Frankfurt, verursacht kurz vor der Pause einen Foul-Elfmeter. Nach Video-Assistant-Referee-Einsatz entscheidet der Schiedsrichter auf Gelb für den Eintracht-Keeper und Elfmeter für Tottenham. Diese Chance lässt sich Dominik Solanke nicht nehmen, der den Ball zum 1:0 zur Pausenführung für Tottenham im Netz der Eintracht versenkte. In Halbzeit 2 die Eintracht insgesamt mit viel Willen, aber mit zu wenig großen Möglichkeiten. Und die sie hatte, zum Beispiel durch Rasmus Christensen, wurde in der 82. Minute vergeben. So scheidet Eintracht Frankfurt aus der Fußball-Europa-League aus, nach dem 0:1 im Rückspiel gegen Tottenham.
Felix Magath, dieser Name steht für die guten alten Zeiten des HSV. Jetzt will er zum Hamburger Sportverein zurückkehren, nicht als Trainer oder Sportdirektor, sondern als Präsident. Magath hat seine Kandidatur für die Wahl im Sommer eingereicht und mit ihm der ehemalige Torhüter Richard Golz als Vizepräsident. Der aktuelle Präsident Marcel Janssen tritt dann nicht mehr an. In der deutschen Eishockeyliga DEL sind es nur noch zwei Mannschaften, die deutscher Meister werden können. Und die Eisbären Berlin haben das erste von 7 möglichen Spielen gegen die Kölner Haie gewonnen. Und zwar deutlich mit 5:1. Carsten Steinmetz.
Das war ein Auftakt nach Maß für die Eisbären. Die Berliner hatten zwar 2/3 lang Mühe mit defensiv- und zweikampfstarken Kölner Haien. Am Ende gewinnen sie aber doch deutlich. Knapp mit 2:1 führten die Eisbären nach 40 Minuten. Im dritten Drittel dominierten sie die Partie dann aber, nutzten eine 5:3 Überzahl und erzielten weitere Tore. Liam Kirk war Doppeltorschütze, Eisbären-Topscorer Ty Ronning bereitete 2 Treffer vor. Die Eisbären führen in der Serie nun mit 1:0. Nächstes Spiel am Samstag in Köln.
In der Handball-Bundesliga gibt's keine Playoffs. Nach 34 Spieltagen steht fest, wer Meister ist und wer absteigt. Am 26. Spieltag hat die SG Flensburg-Handewitt ihre kleine Chance auf den Titel aufrechterhalten mit einem Auswärtssieg in Leipzig. Die SG hat mit 33:31 gewonnen, auch dank Lasse Möller, der 13 Tore geworfen hat. Ja wirklich, 13 Tore.
Nee, war das 13? Ja, das ist ja nicht, das erinnere ich nicht, aber... Ja, Hauptsache jetzt ist 2 Punkte. Bin richtig zufrieden, wie wir als Mannschaft das geschafft haben heute. Und ja, wie wir weiter jetzt gehen können von das bringt uns richtig viel.
Erstmal den 4. Platz. Im Abstiegskampf hat Erlangen in Eisenach gepunktet und 26:26 gespielt. Außerdem gewann Lemgo gegen Hamburg mit 41:29. Potsdam hat seinen 2. Saisonsieg gefeiert und mit 32:28 gegen Wetzlar gewonnen. In der Basketball-Bundesliga hat Frankfurt gegen Rostock verloren mit 72-77 nach Verlängerung. Die Seawolves aus Rostock steuern damit weiter auf ihre erste Playoff-Teilnahme zu. Die Skyliners aus Frankfurt haben als Tabellenvorletzte keine Chance mehr. Und beim Tennisturnier in Stuttgart haben Jule Niemeyer und Ella Seidel ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Beide sind im Achtelfinale ausgeschieden. Niemeyer gegen die Italienerin Jasmin Paolini, Seidel gegen Coco Gauff aus den USA. Und beim Turnier in München ist der 17-jährige Diego De Dura im Achtelfinale an dem Belgier Siso Bergs gescheitert.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Ronald Lessig. Im Zollstreit mit der Europäischen Union hat sich US-Präsident Trump optimistisch gezeigt, sich zu einigen. Beim Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Meloni in Washington sagte Trump, er rechne fest mit einem fairen Abkommen. Seinen Worten nach soll der Deal stehen, bevor die Pause für einen Großteil der Zölle ausläuft. Das ist Anfang Juli. Auch Meloni äußerte sich zuversichtlich. Ziel sei es, gemeinsam einen Mittelweg zu finden. Sie lud Trump nach Italien ein. Die Bundespolizei hat Verfahren gegen mehrere Afghanen eingeleitet, die gestern nach Deutschland gekommen sind. Sie waren im Rahmen von Bundesaufnahmeprogrammen aus Pakistan nach Leipzig geflogen worden. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Mehrere Menschen an Bord des Fliegers sollen verfälschte Dokumente bei sich gehabt haben. Die seien bei der Kontrolle der Bundespolizei aufgefallen und Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Mögliche Sicherheitsbedenken weist die Bundesregierung allerdings zurück. So teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Alle Menschen im Flieger seien auf Herz und Nieren geprüft worden und es bestand zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrer Identität. Sicherheit habe in dem Verfahren oberste Priorität.
Die Europäische Zentralbank hat die Geldpolitik weiter gelockert. Zum siebten Mal in Folge senkte sie wichtige Zinssätze. Aus Frankfurt am Main Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Sie werden also weniger Rendite für ihr angelegtes Geld erhalten. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau.
Bei einem Schusswaffenangriff an einer Universität im US-Bundesstaat Florida sind zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere wurden bei der Attacke in der Stadt Tallahassee laut Polizei verletzt. Ein Verdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich demnach um den Sohn einer Polizistin, der selbst an der betroffenen Uni studiert. US-Präsident Trump nannte die Berichte aus Florida schrecklich. Allerdings seien nicht die Waffen das Problem, sondern die Menschen, die sie benutzten, so Trump. Er ist erklärter Gegner verschärfter Waffengesetze. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Schauer, selten Gewitter, im Osten trocken, 15 bis 4 Grad. Tagsüber zum Teil kräftige Schauer, im Osten zeitweise heiter. Höchstwerte 8 bis 14 Grad, im Osten 15 bis 20 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig bei 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Entwarnung auf der A28 Leer-Oldenburg. Kein Falschfahrer mehr zwischen Filsum und Westerstede West. Eine Gefahreninformation für Nordrhein-Westfalen. In Werne kommt es durch einen Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab. Die A4 Kirchheimer Dreieck Richtung Erfurt ist zwischen Waltershausen und Wandersleben nach einem Unfall gesperrt. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Bautzen Ost und Kodersdorf, 8 Kilometer Stau. Die A14 Leipzig Richtung Nossen ist zwischen Nossen Nord und Ost wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt, dadurch staut es sich hier. A15 Cottbus Richtung Breslau zwischen Cottbus West und Roggosen, 9 Kilometer Stau. Die A59 Duisburg Richtung Dienstlaken ist in Höhe Duisburg-Warnheimer Ort nach einem Unfall gesperrt. Und A72 Zwickau Richtung Chemnitz zwischen Zwickau Ost und Stollberg West, 2 Kilometer Stau. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Die Osterfeiertage haben begonnen. Für Christinnen und Christen ist es das wichtigste Fest. Aber immer mehr Menschen kehren den Kirchen den Rücken. Im letzten Jahr gehörten insgesamt noch 45% der Bevölkerung entweder der katholischen oder evangelischen Kirche an. Dabei sollte allerdings nicht ganz vergessen werden, dass es immer noch junge Menschen gibt, die sich ganz bewusst in den Kirchen engagieren. Olaf Biernat hat einigen von ihnen zugehört.
Das Osterfest ist für mich schon das größte Fest und das wichtigste Fest im Jahr, also die Osternacht am Samstagabend. Wir treffen uns vor der Kirche, haben ein kleines Osterfeuer, an der wird die Osterkerze gesegnet und entzündet. Dann ziehen wir alle gemeinsam mit den Messdienern, dem Pastor und der Gemeinde in die dunkle Kirche ein.
Die Vorfreude auf Ostern ist bei Niklas Matausch groß. Der 23-Jährige aus Schwelm ist überzeugter Christ. Schon in seiner Kindheit war er Messdiener und in einer Jugendgruppe in seiner Gemeinde. Heute ist er immer noch aktiv als Gruppenleiter.
Für mich ist sehr wichtig, dass es mal nicht nur sonntags in die Kirche geht, sondern auch er dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Und das bieten die Jugendverbände bei uns total. Man hat einfach unfassbar schöne Erlebnisse gemeinsam.
Gemeinsame Ausflüge, Zeltlager, Gespräche mit Jugendlichen und Gottesdienste, das erfüllt den Studenten. In seiner knappen Freizeit spielt er Gitarre, kümmert sich um seine zwei Hunde und betreut gleich zwei Jugendgruppen der katholischen Kirche ehrenamtlich.
Der Glaube ist mir total wichtig. Ich bete viel und auch in der Jugendarbeit nehmen wir sehr viel Bezug auf die Religion und auf unsere Werte.
Niklas Matausch hat der Kirche die Treue gehalten. Ein Glücksfall für das Bistum Essen. Denn viele andere Menschen, vor allem zwischen 20 und 40 Jahren, kehren ihr den Rücken zu. Hanna Kircher aus Essen zum Beispiel geht nur noch an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern in die Kirche. Sie definiert ihren Glauben auch anders.
Vielleicht glaube ich generell auch an irgendwelche Energien oder höheren Mächte, aber es muss ja nicht unbedingt Gott sein oder einer spezifischen Religion zugeordnet werden können.
Die 23-Jährige glaubt, dass sich gerade die katholische Kirche jungen Menschen mehr öffnen und alte Muster aufbrechen muss.
Wie zum Beispiel, dass halt immer noch keine Frauen Priesterinnen werden dürfen. Ich glaube schon, dass junge Menschen eigentlich probieren, so welche Ideen anzustoßen und auch so mit Menschen zu reden, aber wenn da einfach halt keine Offenheit besteht, das ist immer sehr schade.
An der neuen Offenheit versucht sie zu arbeiten, Rebecca Weidenbach vom Bistum Essen. Die 34-Jährige ist zuständig für die Fachstelle Kinder, Jugend und junge Erwachsene.
Wo brauchen uns junge Menschen? Oder wo glauben wir, dass junge Menschen vielleicht froh wären, wenn wir als Kirche da wären und dann einfach nochmal anlassbezogen mit diesen jungen Menschen auf den Weg zu gehen? Also genau das ist natürlich das, wo wir auch gar nicht glänzen können, aber sagen können, wir sind die Profis.
Also weg von der Institution Kirche, näher an die Menschen. In den sozialen Medien geht sie mit zwei Kanälen auf junge Leute zu.
Es ist so, dass ich auf Instagram und TikTok Seelsorge betreibe. Also ich bin dort auch Ansprechperson, habe immer wieder so Themenfelder, die ich aufgreife und die dann die Kamera drauf halte und erzähle, was ich so tue. Einfach nochmal einen anderen Kanal finde, als nur Ansprechperson vor Ort zu sein.
Und das kommt gut an. Die 34-Jährige wirkt so vertrauenswürdig, dass sich nicht nur Menschen aus dem Bistum Essen bei ihr melden, sondern aus ganz Deutschland. Und genau das scheint ein neuer Weg für die Kirche zu sein.
Junge Menschen, die für die Kirchen werben und sich dort engagieren. Ein Bericht war das von Olaf Biernat.
Wirtschaft.
Die Europäische Zentralbank senkt erneut die Leitzinsen, zum 7. Mal in Folge seit dem vergangenen Sommer. Niedrigere Zinsen für Sparer dürfte das eher eine schlechte, für Unternehmen und kaufwillige Verbraucher, die Kredite aufnehmen, eher eine gute Nachricht sein. Der Hintergrund für die Entscheidung ist der Handelskonflikt, den US-Präsident Trump ausgelöst hat. Aus Frankfurt berichtet Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25 Prozent. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm. Der unabhängige Finanz- und Aktienmarktberater Christoph Zwehrmann sagt,
die EZB ist mit dem Schritt natürlich genau den Erwartungen entgegengekommen, die die Märkte hatten. Sie hat natürlich auch den Platz für Zinssenkungen auf 2,25 Prozent, weil die Inflationsrate gefallen ist.
Zuletzt sind die Verbraucherpreise in Europa nur noch um 2,2 Prozent gestiegen. Das ist nahe an der 2-Prozent-Zielmarke, die die Zentralbank anstrebt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagt,
the disinflation process is well on track.
Die Inflation lässt nach und die meisten Daten legen nahe, dass die Inflation sich bei unserem Ziel von 2 Prozent dauerhaft bewegen wird.
Die Frage ist, ob und wie schnell die Banken die gesunkenen Zinsen jetzt an die Verbraucher und Unternehmen weitergeben werden. Denn wie alle Bürger Europas sind die Banker mit einer großen Unsicherheit konfrontiert, ausgelöst durch die Zollpolitik der neuen US-Regierung. Christine Lagarde sagt,
die zunehmende Unsicherheit reduziert das Vertrauen der Haushalte und der Unternehmen. Und die starken Schwankungen an den Finanzmärkten wegen des Handelsstreits dürften die Finanzbedingungen verschlechtern.
Will heißen, die Verbraucher und die Unternehmen warten ab, konsumieren und investieren weniger und die Banken werden mit ihren Kreditzusagen vermutlich noch zurückhaltender. Hoffnung macht der EZB-Präsidentin, dass es mit der Wirtschaft in Europa wieder aufwärts geht.
The economy is likely to have grown.
Die Wirtschaft ist im ersten Quartal des Jahres leicht gewachsen. Die Produktion hat sich stabilisiert und die Arbeitslosenquote ist auf 6,1 Prozent im Februar gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit Einführung des Euro.
Während in den USA immer mehr Ökonomen wegen der Zollpolitik Trumps vor einer Rezession warnen, sieht es in Europa gar nicht so schlecht aus, sagt auch der Finanzberater Christoph Zwehrmann.
Wir haben eher eine schwächere Inflation, wir haben eine festere Währung, wir haben wahrscheinlich auch gewisse Konjunkturerholung. Also an der Stelle kann die EZB sich sogar etwas zurücklehnen.
Dazu scheint es aber noch zu früh zu sein, denn Christine Lagarde war auf der Pressekonferenz, die Anspannung wegen des Zollstreits mit den USA anzusehen.
We know that it's a negative.
Wir wissen, dass es ein negativer Nachfrageschock ist. Wir können voraussagen, dass es gewisse Auswirkungen auf das Wachstum haben wird. Aber der Einfluss auf die Inflation wird sich erst nach einer gewissen Zeit zeigen.
Handelsstreit, Zölle und Kriege. Lagarde nahm kaum ein Wort so häufig in den Mund wie Unsicherheit. Wie reagieren die obersten Währungshüter Europas darauf? Mit zwei Strategien, sagte sie. Sie stünden erstens bereit, auf alle Entwicklungen eine angemessene Antwort zu finden und wollten zweitens dabei möglichst beweglich bleiben.
Und das war das Wirtschaftsthema zu dieser Stunde. Die EZB senkt die Leitzinsen. In Bayern werden zu Ostern in immer mehr Kirchen heilige Gräber aufgebaut. Mit ihnen soll an die Leiden und die Auferstehung Jesu erinnert werden. In Wasserburg am Inn im Landkreis Rosenheim steht eine solche Installation und sie ist riesig groß, mehr als 10 Meter hoch. Und dazu gibt es dort jetzt das sogenannte Graberlbier. Julia Binder mit einer Reportage über diese neu belebte Tradition.
Der Wasserburger Stadtpfarrer schenkt in der Kar- und Osterwoche nicht nur Wein aus, nein. Pfarrer Bruno Biebinger öffnet zurzeit auch die ein oder andere Flasche Bier. Freilich nicht irgendein Bier, sondern Graberlbier.
Bierbrauer sagen wir, das reizt zum Weitertrinken, wenn es ein kurzes, fixes Bier ist.
Nicht allein natürlich. Gemeinsam mit dem Mesener, mit Mitgliedern vom Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung hat der Stadtpfarrer schon vorab probiert.
Sehr gut.
Schmeckt auch mir.
Wir haben jetzt das neue heilige Grab in der, das neue alte heilige Grab in der Frauenkirche. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir es haben dürfen. Das ist wunderschön und das ist ja alte Tradition mit dem Graberlbier in Wasserburg. Genau, jetzt haben wir das alte neu belebt.
Was ist denn überhaupt ein Graberlbier und warum wird es derzeit in Wasserburg ausgeschenkt? Das hat eine jahrhundertealte Tradition, erzählt Pfarrer Bruno Biebinger.
Vor ungefähr 200 Jahren muss das gewesen sein. Da war es Brauch in den Tagen der Karwoche. Da hat es eine eigene kleine Gaststube gegeben. Der Wirt hat da ein kleines, mini-heiliges Grab so unter den Glassturz aufgestellt. Und wer an die K-Tage da kommen wollte. Da hat er einfach ein Bier genommen, ein Grabelbier, daher kommt der Name, hat sich dann eingesetzt und, wie die Tradition ist, haben die dann schweigend in ein Bier getrunken, aufs Heilige Grab geschaut, so quasi innere Andacht gehalten, sind dann wieder heimgegangen. Und die Tradition ist letztes Mal belegt 1929.
Und da heuer zum ersten Mal ein wunderbares, riesiges, heiliges Grab in der Frauenkirche in Wasserburg aufgebaut wurde, haben sie auch gleich ein Grabalbier brauen lassen. Insgesamt 55 Trage. Bierfahrer Gerhard Grundner hat die Trage alle nach Wasserburg gebracht und ist selbst ganz begeistert von seiner besonderen Fracht.
Grüß Gott. Sie bringen uns was Wunderbares?
Ja.
Abgefüllt ist das Helle in Flaschen mit einem speziellen Etikett. Da steht nicht nur Grabalbier drauf, auch das Heilige Grab aus der Wasserburger Frauenkirche ist abgebildet.
Extra Design von unserer Designerin aus Wasserburg.
Verkauft wird das Grabalbier nach den Gottesdiensten. 2,50 Euro kostet die Flasche. Die Einnahmen werden fürs Heilige Grab genutzt. Wenn man das Grabalbier jetzt nicht wie früher in einer Gaststätte mit Blick direkt aufs Heilige Grab trinkt, sondern privat, gibt's da irgendwelche speziellen Vorgaben?
Am besten, wenn man sich ein schönes Glasl einschenkt, das Bier, dieses goldene, ein bisschen bewundert, aber dann auch die Flaschen daneben stehen lassen mit dem schönen Etikett und sagt, ja, es ist schon auch was Besonderes, was wir da jetzt auch haben.
In diesem Sinne.
Um 1.45 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Wie umgehen mit der in Teilen rechtsextremen AfD im Bundestag? Wenn die neue Bundesregierung zustande kommen sollte, wird die Partei am rechten Rand immerhin die größte Oppositionsfraktion stellen. Kann man ihr da Posten verwehren? CDU-Vize Jens Spahn hat sich jedenfalls dafür ausgesprochen, die AfD wie jede andere Oppositionspartei auch zu behandeln. Und dafür bekommt er bei weitem nicht nur Zuspruch. Aus Berlin, Daniel Pokraka.
Dass die Union über eine Normalisierung im Umgang mit der AfD diskutiert, irritiert die Grünen. Fraktionschefin Hasselmann sagte bei RTL NTV, die AfD wolle doch die CDU als konservative Kraft der Mitte zerstören. Außerdem habe die AfD in der Vergangenheit Ausschussvorsitze im Bundestag parteipolitisch missbraucht. Anders argumentiert Thüringens Ministerpräsident Vogt von der CDU. Er sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, zwar müsse man bei sicherheitsrelevanten Ausschüssen genau überlegen, wie man handelt, doch grundsätzlich müsse man der AfD nach den Parlamentsregeln auch Ausschussvorsitze zubilligen. Gleichzeitig bezeichnete Vogt die AfD als extremistische Partei. Man müsse sie aber politisch bekämpfen und nicht mit, so wörtlich, Parlamentstricks. Von der CDU in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Hinweis, dass in Ostdeutschland schon längst anders mit der AfD umgegangen werde als im Bund. Der Landesvorsitzende Peters sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, im Osten gebe es auf kommunaler Ebene keine Brandmauer mehr zur AfD. Die Partei stellt im neuen Bundestag mit 152 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion. Bilden Union und SPD wie erwartet eine neue Regierung, wird die AfD zur größten Oppositionsfraktion. Traditionell stellt diese in aller Regel den Vorsitzenden im wichtigen Haushaltsausschuss. Nur in wenigen Jahren seit 1949 war das anders. Einen Anspruch darauf, als größte Oppositionsfraktion den Haushaltsausschuss zu führen, gibt es aber nicht. Und genauso wenig existiert ein Rechtsanspruch darauf, dass AfD-Kandidaten für andere Ausschussvorsitze gewählt werden.
Und dazu gibt's jetzt auch noch einen Kommentar.
Die Meinung.
Soll die AfD also zum Beispiel den Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss bekommen? Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist der Meinung, dass allein schon die Debatte darüber für die rechte Partei nützlich ist.
Der Bundestag ist in einem demokratischen Dilemma. Zugespitzt sieht es so aus. Machen die Abgeordneten der anderen Parteien so weiter wie die letzten Jahre und isolieren die AfD im Parlament, also wählen AfDler nicht zu Ausschussvorsitzenden oder zu Bundestagsvizepräsidenten, dann stärkt das die Erzählung der AfD. Die sagt dann nämlich, dass die angeblich wahren Demokraten undemokratisch mit ihr als Partei umgehen würden, dass sie damit den Wählerwillen missachten. Immerhin ist die AfD die zweitstärkste Partei im Land. Aber auf der anderen Seite normalisiert der Bundestag den Umgang mit der AfD, also steht ihnen zum Beispiel Ausschussvorsitze zu und bleibt damit der parlamentarischen Tradition treu, dass jede Partei im Bundestag ein Anrecht auf diese Ämter hat, dann gibt sie der AfD mehr Macht im politischen Alltagsgeschäft. Das wollen die meisten Politikerinnen und Politiker im Bundestag unbedingt verhindern. Aber Wie viel Macht hat so ein Ausschussvorsitzender überhaupt? Hart formuliert, Ausschussvorsitzende sind nicht mehr als bessere Assistenten der Verwaltung. Es ist ein organisatorisches Amt. Sie berufen Sitzungen ein, setzen die Tagesordnungen fest, stimmen sich mit den Fraktionen ab. In den Beratungen müssen sie sich eher zurückhalten. Sie haben zwar die Leitungs- und Ordnungsgewalt, sind aber als Vorsitzende zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet und treten eher auf wie Moderatoren. Und zusätzlich stehen sie selten im Licht der Öffentlichkeit, denn Ausschüsse tagen in der Regel hinter verschlossenen Türen. Also ein gar nicht mal so einflussreiches Amt, das der AfD bei der Verbreitung ihrer Narrative nicht groß nutzen wird. Aber die Debatte darum bläht es künstlich auf. Und es ging auch schon mal anders zur Erinnerung. 2017, als die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, hat man ihr auch Ausschussvorsitze zugestanden. Als Stefan Brandner, Vorsitzender des Rechtsausschusses, menschenfeindliche Posts im Internet abgesetzt hat, hat man ihn einfach wieder abgewählt, weil die Ausschussmitglieder sich von ihm nicht mehr vertreten lassen wollten. Problem gelöst, Debatte umgangen. Sollte ein AfD-Ausschussvorsitzender ein Fehler gewesen sein, kann man ihn also korrigieren. Die spannende Frage würde in dem Fall lauten: Wenn man das zulässt, was wäre dann mit der Opfererzählung der AfD? Kriegen die anderen Parteien sie schneller klein, wenn sie sie einbeziehen, statt auszuschließen? Und damit sind wir beim eigentlichen Dilemma, denn auf manche Fragen gibt es keine eindeutige Antwort. In politischen Glaskugeln ist es leider immer so furchtbar neblig.
Die Meinung von Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und damit von rechts außen zum eher linken pro-palästinensischen Protest. Am Mittwoch haben Studierende einen Hörsaal der Humboldt-Uni in Berlin besetzt. Und das haben sie getan, um sich mit vier anderen ausländischen Studierenden zu solidarisieren. Denen droht nämlich die Ausweisung aus Deutschland. Dabei geht es um pro-palästinensische Demonstranten, die wiederum vor einem halben Jahr gewaltsam das Präsidium der Freien Universität Berlin besetzt hatten. Sie müssen nun bis Montag das Land verlassen, aber sie haben gegen die Anordnung der Ausländerbehörde geklagt. Über den aktuellen Stand in der Sache berichtet Christoph Schrag.
Die vier Studierenden stammen aus Irland, den USA und Polen. Sie alle sind von der Ausweisung bedroht, wurden vom Berliner Landesamt für Einwanderung aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Grund dafür unter anderem ihre mutmaßliche Beteiligung an einer gewaltsamen Erstürmung des Präsidiums der Freien Universität Berlin im Oktober des letzten Jahres. Die Entscheidungen sind heftig umstritten. Die Opposition im Senat spricht sogar von Trumpismus. Man wolle Exempel statuieren und unliebsame Pro-Palästina-Demonstranten ausweisen, ohne den Ausgang von Strafverfahren gegen sie abzuwarten. Die Senatsinnenverwaltung betont, sie sei nach sorgfältiger Abwägung zu der Einschätzung gelangt, dass von den Personen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ausgehe. Die Betroffenen haben Klage gegen die Entscheidung der Ausländerbehörde am Berliner Verwaltungsgericht eingereicht und zusätzlich Eilverfahren angestrengt, bestätigt auch Dr. Kathleen Wolter, Richterin am Verwaltungsgericht und stellvertretende Pressesprecherin.
Das Landesamt für Einwanderung hat hinsichtlich der Unionsbürger den Verlust der Freizügigkeit festgestellt und ihre Abschiebung angedroht. Und hinsichtlich der Person aus den USA die Ausweisung verfügt. Gegen diese Entscheidungen sind jeweils Eilverfahren und auch Hauptsache Klageverfahren hier beim Verwaltungsgericht Berlin eingegangen, die aufgrund der internen Zuständigkeitsregelungen bei verschiedenen Kammern anhängig sind.
Im Fall eines der Demonstranten, ein 29-jähriger Ire, liegt inzwischen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren vor.
Letzte Woche hat eben eine Kammer des Gerichts dem Eilantrag eines dieser Unionsbürger stattgegeben. Er darf sich also weiter in Deutschland aufhalten. Und die Frage, ob die ausländerrechtliche Verfügung des Landesamts rechtmäßig ist, die ist im Hauptsacheverfahren zu klären. Die Eilverfahren der anderen drei Personen sind noch nicht entschieden.
Was heißt das also für die übrigen Pro-Palästina-Aktivisten, die aufgefordert wurden, das Land zu verlassen? Müssen sie nach Ostermontag, nach Ablauf einer Frist, mit Abschiebung rechnen, auch wenn ihre Eilverfahren noch laufen? In der Vergangenheit war es üblich, dass die Berliner Ausländerbehörde während laufender Eilverfahren nicht abschiebt. Es ist also davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren abgewartet wird. Klarheit herrscht aber bislang nur darüber, dass der 29-jährige Ire während seiner laufenden Klage nicht abgeschoben werden darf. Die übrigen Fälle sind davon nicht betroffen, sagt Richterin Kathleen Wolter. Da müsse die jeweilige Entscheidung abgewartet werden.
Vom Grundsatz ist es dann so, also die Eilverfahren richten sich ja jetzt gegen die konkret drohende Abschiebung bzw. Ausweisung. Und wenn den Eilverfahren stattgegeben wird, dann darf diese erstmal nicht vollzogen werden.
Ein Bericht von Christoph Schrag.
Kultur.
Tara Nome Doyle, das ist jetzt kein so geläufiger Name. Dabei hat sich die Singer-Songwriterin hiermit gar keinen Künstlernamen gegeben. Die gebürtige Berlinerin ist nämlich dreisprachig aufgewachsen. Ihre Eltern kommen aus Norwegen und Irland. Tara Doyle ist also irischer Herkunft und Nome heißt der norwegische Hof, auf dem ihre Mutter aufgewachsen ist. Zwei Alben schon hat Tara Nome Doyle in den vergangenen Jahren veröffentlicht, zwei Konzeptalben, auf denen sie sehr offen über ihre Angststörung singt. Und jetzt gibt es einen neuen Longplayer von ihr, er heißt Echo, geschrieben mit Doppel-K, wie das norwegische Wort für Echo. Und was es damit auf sich hat, hat sie Vanessa Wohlrath erzählt.
Behutsam hüpfen, etwas holprig, aber zielgerichtet, Klavierklänge in die Höhe. Graziler Gesang gesellt sich dazu. Rätselhaft wirkt der Aufmacher des neuen Albums Echo von Tara Nome Doyle, mit dem sich die Singer-Songwriterin auf die Spuren des antiken griechischen Mythos von Echo und Narziss begibt. Echo, die Nymphe, wird in diesem Mythos von Ovid bestraft. Sie kann nur noch das wiederholen, was andere sagen. Eben nur noch ein Echo sein. Tara Nome Doyle sieht in ihr ein Sinnbild für viele Charakteristiken der heutigen Gesellschaft.
Also dieses Nachahmen, was ja eigentlich sehr in der menschlichen Natur liegt und was wir manchmal so ein bisschen befremdlich finden, weil wir uns ja auch mittlerweile alle so stark als Individuen identifizieren und jeder ist ganz besonders. Und dieser Echo, sozusagen Kern von uns, der ja so ist, wie wir lernen, überhaupt uns zu verhalten und uns in einer Gesellschaft irgendwie einzugliedern, also oft so ein bisschen in den Hintergrund rückt.
Your eyes got used to the dark over time. My heart, it opens an eye.
Ausgehend von diesem Mythos um Echo schlägt die 27-jährige Musikerin aus Berlin einen Bogen zu sich selbst, zeigt, wie es ist, wenn man nicht so funktioniert, wie es von einem erwartet wird. Der Song Bad Days handelt beispielsweise von den schlechten Tagen, an denen sie depressive Verstimmung erlebt hat.
Never felt this good before. When I'm down, you join.
Es geht jetzt nicht darum zu zelebrieren, dass man Depressionen hat oder das irgendwie romantisch darzustellen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen dieses Annehmen von, okay, diese schlechten Tage wird es trotzdem immer wieder geben, auch wenn ich vielleicht an einem viel besseren Punkt bin, als ich es vorher war. Aber wenigstens habe ich jetzt ein Umfeld und auch vielleicht einen Partner oder Freunde, die mich einfach so annehmen, wie ich bin. Und dann fühlen sich die schlechten Tage auch nicht mehr ganz so schrecklich an, wie damals, als ich das Gefühl hatte, ich bin damit ganz alleine und ich muss mich dafür irgendwie schämen oder das verstecken.
Streicher, Klavier, sachte Drums und dazu dieser berührende Gesang Tara Nome Doyles, die ihre Stimme selbst oft als begleitendes Instrument einsetzt, mehr braucht es nicht für die Songs auf Echo. Die norwegisch-irische Musikerin klingt selbstbewusst, ihre Lieder ruhig und bedacht. Es ist ein sehr runder Longplayer geworden, den Doyle erstmals größtenteils selbst produziert hat. Herausfordernd und befreiend zugleich sei das gewesen. Besonders auch in der Phase, in der sie sich während der Produktion befand.
Es war wirklich so die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Warum gehe ich überhaupt diesen Weg? Denn auch dieses ganze Album ist geschrieben in der Zeit, wo ich kaum Freude daran hatte, an dem, was ich getan habe. Und jetzt aber bin ich an einem viel besseren Punkt. Und ja, auch insgesamt arbeite ich mit neuen Leuten zusammen, fühle ich mich auch viel emanzipierter und selbstbewusster. Und ich glaube, das hätte auch nicht passieren können, ohne dass so dieses Kartenhaus irgendwie in sich zusammengefallen ist und ich dann dazu gezwungen war, das wieder aufzubauen.
I walk the overgrown path. Despite myself, I do it for my better half.
Und mit den Klängen von Tara Nohme Doyles Album Echo geht es gleich auf 2 Uhr zu und das heißt, die erste Hälfte der ARD-Infonacht ist vorbei, bis hierhin mit Klaas Christoffersen. Kommen Sie weiter gut rein in den Karfreitag nach den 2 Uhr Nachrichten mit Marius Zekri, der alles für Sie hat, was gerade wichtig ist.
No end inside, a question never lasting. But if it calms my mind, I guess I'll stop.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Morgen. Frankreich hat sich nach Gesprächen in Paris über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zufrieden gezeigt. Vertreter mehrerer europäischer Länder sowie der USA haben daran teilgenommen. Es habe einen exzellenten Austausch gegeben, hieß es von der französischen Regierung. Den Angaben zufolge war es das erste Mal, dass Ukrainer, Europäer und Amerikaner gemeinsam für Gespräche über einen Frieden in der Ukraine zusammenkamen. Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich bei Präsident Macron für dessen Bemühungen. Nächste Woche soll in London weiter über ein mögliches Friedensabkommen gesprochen werden. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte.
In Italien ist bei einem Seilbahnunglück in der Nähe von Neapel sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht stürzte eine Gondel ab, nachdem ein Kabel gerissen war. Aus anderen Kabinen der Bahn seien mehr als 1 Dutzend weitere Fahrgäste mit Seilen gerettet worden. An einer Universität im US-Bundesstaat Florida sind 2 Menschen bei einem Angriff mit Schusswaffen getötet worden. Laut Polizei wurden 6 weitere bei der Attacke verletzt. Ein 20-jähriger Verdächtiger ist demnach vorläufig festgenommen worden. Er studiere an der betroffenen Universität und soll der Sohn einer Polizistin sein. Er habe möglicherweise Zugang zu einer Waffe seiner Mutter gehabt. Und zum Sport. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend gegen die Kölner Haie mit 5:1 gewonnen. In der Fußball-Europa-League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Viertelfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur mit 0:1. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Durch die Niederlage der Frankfurt